Ja, auch ich möchte euch einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Erster Gottesdienst im Jahr 2021. Ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Ich denke, für jeden ganz persönlich war es besonders ungewohnt. Und auch jetzt dieses neue Jahr sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Es ist mein Gebet, dass auch im Jahr 2021 Gottes Wille geschieht. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, als Gemeinde, für jeden persönlich. Aber wir wollen auf Gott vertrauen. Und wir wissen, dass alles, was geschieht, irgendwo seinen Sinn hat und er uns dadurch verändern möchte. Und so möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und möchte gerne zu Beginn noch beten. Jetzt möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir in dir einen Heiland und einen Herr haben, der alles kennt, der alles weiß. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir auch mit dir in das nächste Jahr gehen dürfen. Du weißt, Jesus, was vor uns liegt. Du kennst das Jahr schon, du kennst jeden Tag, jede Sekunde. Und danke, dass wir ja wissen dürfen, dass du bei uns bist. Wir möchten dich jetzt auch bitten für diesen zweiten Teil in diesem Gottesdienst, dass du uns, Herr Jesus, segnest, dass du mir Gnade und Kraft gibst zum Reden und auch den Geschwistern, die hier sind, die Ohren zum Hören auf dein Wort und das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnert an letzten Sonntag. Da hat der Daniel abschließend für dieses Jahr 2020 noch die guten Wünsche oder die Vorsätze für das Jahr 2021 der Deutschen vorgestellt. Und ganz oben war ja so Thema wie mehr Sport machen, gesünder leben, umweltfreundlicher agieren. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch heute Morgen hier ist, der sich auch irgendetwas vorgenommen hat für das Jahr 2021. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch wie mir, dass man sich viele Vorsätze macht und dann auch anfängt. Und im Januar geht es noch ganz gut und ab Februar wird es dann schwieriger und ab März ist dann Frühling und dann ist sowieso alles anders. Und man vergisst dann diese guten Vorsätze wieder oder fällt ein altes Verhaltensmuster zurück. Oder es kommen andere Dinge dazwischen wie Corona, was uns alle irgendwo überrascht hat und es ändert sich alles wieder. Und das Thema, das wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist dranbleiben. Wir haben einen neuen Jahresvers, auch ein neues Bild dazu aus Römer 12, den Vers 12, den wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Und was mir in diesem Vers so aufgefallen ist, wie der Paulus die Römer ermutigt, dran zu bleiben. Und wir alle sind herausgefordert in unserem Glaubensleben. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Der eine, der hat Höhen in seinem Glaubensleben, bei dem läuft alles glaubenstechnisch wunderbar. Der andere kämpft. Da hat man vielleicht noch eher dieses Thema dranbleiben. Aber ich möchte uns heute Morgen ermutigen, mit drei Punkten in dieses neue Jahr zu gehen. Vielleicht ganz kurz zum Römerbrief. Was ist das für ein Brief? Der Frank predigt ja zurzeit über diesen Brief. Ich möchte nur ganz kurz drüber gehen. Der Römerbrief ist der Brief, der das Evangelium am besten und am strukturiertesten erklärt. Er beginnt in den ersten drei Kapiteln damit, dass alle Menschen verloren sind. Kein einziger Mensch kann vor Gott bestehen. Die Sünden werden beschrieben, die die Menschen tun. Jeder Mensch fällt unter das Gericht Gottes, egal ob er aus gläubigem Elternhaus kommt oder nicht. Egal ob er männlich ist oder weiblich, reich oder arm, ob er Europäer ist oder Asiate. Jeder Mensch ist schuldig. Und wenn der Römerbrief am Kapitel 3 enden würde, dann wäre es eine sehr trostlose Geschichte. Aber dann kommt Kapitel 4 und Kapitel 5 beschäftigen sich mit dem Weg der Rechtfertigung. Wie kann ein Mensch mit Gott Gemeinschaft haben? Wie funktioniert das? Das erklären uns die Verse 4 bis 5, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus, der uns rettet von der ewigen Verdammnis. Und dann, wenn wir gerettet sind, was passiert dann? Das sind dann die Verse 6 bis 8. Dann beginnt der Prozess der Heiligung. Das heißt, ein Leben zu führen, das den Herrn ehrt und das uns ihm ähnlicher macht. Das ist ein Prozess, der bis wir sterben, bis wir beim Herrn sind, weitergehen wird. Wir werden nicht fertig sein hier auf dieser Erde. Aber diese drei Kapitel stellen uns diesen Prozess vor. Was es bedeutet, wir sehen dann auch, dass es Kämpfe gibt. Das, was wir tun wollen, das gelingt uns nicht. Aber das, was wir nicht tun wollen, ist dafür umso stärker. Und in diesem Spannungsfeld lebt der Christ. Das beschreibt Kapitel 6 bis 8. Und dann Kapitel 9 bis 11 geht es um das Volk Israel. Da ist die Gerechtigkeit Gottes, wird hervorgestellt, seine Souveränität, wie er handelt, was er tut und wie Gott sich da an seinem Volk Israel verherrlichen möchte und auch in Zukunft noch verherrlichen wird. Und dann geht Kapitel 12 los und dort findet sich auch unser Jahresvers. Ab Kapitel 12 stellt sich dann der Paulus die Frage, was hat das, was wir jetzt die ersten 11 Kapitel gesehen haben, was hat das mit mir persönlich zu tun? Wie sieht das praktisch aus? Weil es ist schön, wenn man das weiß und das auch erklären kann, aber wie sieht denn das praktisch aus? Da geht es darum, wie ordne ich mich der Obrigkeit unter? Wie gehe ich mit Geschwistern um, die einen schwächeren Glauben haben als ich? Und so weiter und so fort. Und dann dieses Kapitel 12, da sind viele Aufforderungen drin, die uns helfen, ein Leben zu führen in der Abhängigkeit und in der Gnade Gottes. Und da ist eben unser Jahresvers eben drin. Und ich möchte gerne aus Römer Kapitel 12 die ersten beiden Verse uns einmal vorlesen. Römer 12, die Verse 1 und 2, da heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder und auch Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist oder Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist so die Überleitung vom Kapitel 11 zum Kapitel 12 und den folgenden Kapiteln. Er schreibt über die Erbarmungen Gottes, die wurden uns in den ersten 11 Kapiteln vorgestellt. Was Gott dir und mir entgegengebracht hat, um dich und mich zu retten. Das sind die Erbarmungen Gottes. Und unsere Antwort darauf soll sein, dass wir unsere Körper, die Gott uns gegeben hat, jedem Einzelnen von uns, sonst wäre er heute Morgen nicht hier, diese Körper, die wir früher für die Sünde eingesetzt haben, eine Liste findet ihr in Römer 1, dass wir unseren Körper, den wir früher dahin gegeben haben und Gott verunehrt haben, dass wir diesen Körper jetzt nehmen und damit Gott dienen. Dass er quasi bestimmt, was wir mit unserem Körper tun und nicht mehr wir selber. Und dieser Körper soll hingegeben werden als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Wir haben es heute Morgen schon von dem Opfer gehört. Ein Opfer an sich ist tot. Ja, das liegt da auf dem Altar und wird verbrannt. Aber wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Und das ist die Frage, ja, wie passen das zusammen, tot und lebendig? Und das erklärt uns Römer 8, dass wir der Sünde gestorben sind, ihr nicht mehr dienen, aber dafür leben für unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Körper, dem hat Gott auch Gaben gegeben. Das war unser Jahresvers 2020, dass Gott verschiedene Gnadengaben gegeben hat, die wir in der Gemeinde einsetzen sollen. Wir können jetzt mal ein Fazit ziehen, was wir davon umgesetzt haben, ist wahrscheinlich sehr überschaubar geworden. Also ich habe relativ wenig erlebt. Und auch selber vielleicht auch meine Gabe nicht zur Ehre Gottes eingesetzt. Und dieses Mal wollen wir uns einen anderen Vers anschauen, aber auch hier geht es um die Gaben. Setz sie ein. Setz deinen Körper ein, um Gott zu dienen. Nicht mehr dir selber, deinen Lüsten und Begierden und so weiter, sondern zu Gottes Ehre. Und dann Vers 2, das ist so die Überschrift über den Abschnitt, wo unser Jahresvers drin ist. Da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes oder eurer Gedanken, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dieser Vers sagt, als Kinder Gottes haben wir andere Prioritäten wie die Welt. Wir sind aus der Welt herausgerettet. Wir sollen die Prioritäten, die Gott hat, auch in unserem Leben haben. Und deshalb sagt er, seid nicht gleichförmig. Seid anders. Nicht um des Andersseins willen, sondern weil Gott anders ist. Und wir sollen verwandelt werden, also unser Denken soll sich ändern, weil das Denken bestimmt unsere Taten. Das, was wir denken, das tust du. Und das, was du tust, das formt deinen Charakter. Und dein Charakter fordert dann dein Leben. Und deshalb sagt Paulus den Römern, Gott will euer Denken verändern, dass ihr anfangt, geistlich zu denken und nicht mehr fleischlich und dadurch ihm dienen könnt. Und was passiert dann, damit ihr erkennen könnt oder prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist? Nun, jetzt fragt man sich ja, was ist denn das der Wille Gottes? Es gibt so den allgemeinen Willen Gottes. Ich gebe euch einfach mal drei Beispiele. Das sind die bekanntesten, da gibt es noch mehr. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es, welcher will, also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Er will, dass jeder Mensch zum Glauben kommt. Das Neue Testament lehrt uns auch, dass es sehr wenige sind, die errettet werden. Aber Gott will, dass grundsätzlich jeder Mensch zum Glauben kommt. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 8 bis 9. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, ja, Römer 8, dass ihr meidet die Unzucht, und dann weiter unten, also Unzucht oder Hurerei, und dann ab Vers 8, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Also Gott will, dass wir als seine Kinder in der Heiligung leben und fortschreiten. Gott ist nicht egal, was wir tun, sondern er möchte, dass wir seinem Wort, seinen Geboten gemäß leben und nicht, weil wir es tun müssen, sondern weil wir ihn lieb haben. Das soll unsere Motivation sein. Oder drittes Beispiel, 1. Thessalonicher 5, Vers 8, ist der Vers, mit dem komme ich viele Jahre nicht klar. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch ziemlich klar, aber sehr schwer. Dankbar zu sein in allen Dingen. Kommen wir nachher auch noch kurz drauf zu sprechen. Und was uns natürlich persönlich interessiert, was ist denn Gottes persönliche Wille für mich? Was will Gott jetzt in der Situation, dass ich tun soll? Und diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil Gott nicht immer bei jedem alles gleich macht. Aber oft lässt sich der persönliche Wille aus dem allgemeinen Willen Gottes ein Stück weit ableiten. Kann uns helfen, manche Entscheidungen vielleicht auch zu treffen. Und jetzt wollen wir in Römer Kapitel 12 gehen. Und ich möchte dann vorlesen, Römer 12 ab Vers 9. Da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, seid inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Und jetzt kommt unser Jahresvers. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Man kann diesen Abschnitt in vier Unterblöcke einteilen. Der erste ist der Vers 9, da geht es um unsere persönlichen Pflichten. Unabhängig von Gemeinde, von Familienstand, von Umfeld. Dann der zweite sind die familiären Pflichten, das sind auch die Gemeindepflichten, da ist auch unser Jahresvers drin. Das sind die Verse 10 bis 13. Und dann die Pflichten gegenüber anderen, also außerhalb der Gemeinde, sind die Verse 14 bis 16. Und zum Schluss dann die Pflichten gegenüber Personen, die uns anfeinden, sind Verse 17 bis 21. Je nach Zählweise sind es bis zu 24 Aufforderungen, die Paulus den Römern schreibt, wie sie das, was sie im ersten 11 Kapitel gelernt haben, praktisch umsetzen können. Und dieser Vers ist ungefähr in der Mitte und einer vielleicht der wertvollsten in dieser Reihe. Wir werden sehen, das wird immer das Thema bleiben, dranbleiben. Wir können den Anfang machen, aber das sind alles Dinge, die in unserem Leben kontinuierlich da sein sollen. Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nicht, wenn wir uns anstrengen, Ärmel hochkrempeln, sonst wird es ein guter Vorsatz vor Januar. Und im Februar ist dann schon wieder weg. Das können wir nur aus der Beziehung mit unserem Herrn schaffen. Fangen wir mit der ersten Aufforderung an. in Hoffnung, freut euch oder seid fröhlich in Hoffnung. Nun, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was sagt eigentlich das Internet über das Thema Hoffnung? Habe ich gefunden, Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, und jetzt Achtung, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Ja, das ist so, ich hoffe, dass es morgen gutes Wetter wird, damit ich mit den Kindern zum Schlitten fahren kann oder raus kann oder sonst irgendwas. Oder ich hoffe, dass die Corona-Krise bald vorbei ist. Wir hoffen das alle. Wir wissen aber nicht, wann es soweit sein wird. Also ist eine Ungewissheit dabei. Und liebe Geschwister, diese Hoffnung haben die meisten Menschen auf dieser Erde. Oder eigentlich anders gesagt, sie haben keine Hoffnung. Denn was sagt die Bibel über Hoffnung? Hoffnung bedeutet, auf etwas zu warten, was noch nicht geschehen ist, aber in Gottes Wort ausdrücklich verheißen ist. Also in der Bibel ist Hoffnung keine vage Sache, es kann eintreten, vielleicht auch nicht, sondern es ist etwas Festes, worauf wir uns verlassen und stützen dürfen. Liebe Geschwister, viele Menschen haben diese Hoffnung nicht. Das sieht man auch, wenn man jetzt mit den Leuten redet, ob es Arbeitskollegen sind oder Bekannte, auch über die Corona-Krise. Viele Menschen haben keine Hoffnung. Irgendwo am Ende steht der Tod. Das ist ja das, was ja wie so ein Damoklesschwert über jedem Einzelnen kreist, die Intensivstation betten. Und die Menschen haben Angst, an diesen Punkt zu kommen, wo sie wissen, sie werden sterben. Ob das jetzt so ist oder nicht, das sei alles mal dahingestellt. Welche Hoffnung haben wir? Und Hoffnung freut euch. Müssen wir wissen, was ist denn das für eine Hoffnung? Sonst kann ich mich natürlich auch nicht freuen. Die Antwort gibt uns ein paar Kapitel vorher, Römer 5, Vers 2 und Vers 5. Da heißt es, durch den, also durch Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes? Gib's mal frei. Wer hat eine Idee? In Gottes Gegenwart zu treten, ja.
Und Ausblick auf die Ewigkeit bei Gott?
Jawohl. Die Herrlichkeit Gottes, klar, sie existiert heute natürlich auch schon. Wir sehen sie noch nicht mit unseren Augen. Aber wir wissen, dass wir eines Tages vor Gott treten werden und dann bei ihm sind. Und wir als Kinder Gottes, worauf warten wir? Wir warten, dass der Jesus wiederkommt. Und viele Christen, die in Verfolgung sind, und der Römerbrief wurde in Verfolgung geschrieben, das sehen wir nachher noch, wenn wir uns über die Bedrängnisse Gedanken machen, die hatten einen festen Blick nach vorne. Sie wussten, entweder ich sterbe und bin dann direkt bei Gott, oder er kommt vorher wieder. Das war ihre Hoffnung. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Märtyrer auf ihrem Scheiterhaufen singen konnten. Weil sie diese Hoffnung hatten. Und ich kenne viele Arbeitskollegen, die haben keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Wir als Kinder Gottes haben die Antwort. Die Hoffnung sind nicht wir als Kinder Gottes, natürlich nicht. Aber es ist der Herr Jesus. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, worüber freust du dich? Was ist deine persönliche Freude heute Morgen, wenn du hier bist? Ich hoffe, du hast Freude. Sind es vielleicht die irdischen Dinge, an denen du dich freust? Darfst du? Gott hat sie gegeben, wenn sie in der richtigen Art und Weise auch gebraucht werden. Dürfen wir uns an diesen Dingen freuen? Aber oft ist es so, wenn die Dinge dann nicht mehr da sind, dann tritt an diese Freude Traurigkeit, Kummer oder noch Schlimmeres. Man darf sich an irdischen Dingen freuen, aber sie sind oft zeitlich begrenzt. Vielleicht freust du dich, wenn Gottes Wort zu dir spricht. Wunderbar. Behalte diese Freude bei. Aber ich musste in den letzten Wochen lernen, dass ich die Bibel so gelesen habe, was hat die Bibel mir zu sagen? Darf ich so sagen, ich habe die Bibel egoistisch gelesen? Was sagt Gottes Wort zu mir? Und nicht, wer spricht da eigentlich durch sein Wort zu mir? Wenn du dich über die Ermutigungen aus Gottes Wort freust, dann vergiss auch nicht denjenigen, der dahinter steht. Weil eigentlich sollten wir uns über ihn freuen, der uns diese Möglichkeit gibt. Ich freue mich auch darüber, dass Gott immer eine Lösung hat. Auch wenn ich die Lösung nicht sehe. Und wenn es mir schwerfällt, kommen wir nachher noch bei den Bedrängnissen drauf. Aber ich möchte heute Morgen den Fokus legen, dass wir uns freuen über die Hoffnung, die wir haben. Denn das trägt durch alle Krisen, alle Höhen, alle Tiefen hindurch. Gottes Wort und die Verheißung, dass er wiederkommt, dass er uns zu sich nimmt. Wir haben keine Ahnung, wie lange wir hier noch auf dieser Erde sind. Wie lange Gott Gnade schenkt. Oder er uns aus dem Leben reißt oder zu sich holt. Vielleicht einzeln oder dann als Christenheit an sich. Die Zukunftsaussichten als Christen sind hervorragend. Vielleicht nicht für diese Erde. Das mag sein. Aber für die Zeit nach dem Tod auf jeden Fall. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das kann uns froh machen, wenn wir vielleicht in Tiefen sind, wo uns vielleicht die Freude fehlt, nach vorne zu schauen und vor allen Dingen nach oben zu schauen. Dann kommen wir zur zweiten. In Bedrängnis hart aus. Oder in Trübsal hart aus. Andere Übersetzungen sagen auch Drangsal. Ja? Denken wir an die Römer zu dieser Zeit. Viele Christen mussten zu dieser Zeit im Kolosseum sterben, wurden den Löwen vorgeworfen oder in irgendwelchen Gladiatorenkämpfen abgeschlachtet. Und der Paulus sagt zu diesen Christen in Bedrängnis hart aus. Wie geht es? Das geht nur, wenn ich eine Hoffnung habe, über die ich mich freuen kann. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, dass man oft den Wunsch hat, in Bedrängnissen so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Weil Bedrängnisse, die liegen uns nicht. Da fühlt man sich auch nicht wohl. Ich meine, das ist auch richtig so. Wäre irgendwie auch komisch. Aber wir brauchen, denke ich, in unserer Bedrängnis auch den richtigen Blick. Und oft sind auch unsere Gebete dann auch so aufgebaut. Herr, hilf mir oder führe mich aus dieser Situation wieder heraus. Und oft fehlt uns dieser Blick, dass Gott vielleicht mit dieser Bedrängnis etwas vorhat in unserem Leben, was es auch immer sein mag. Denken wir an Jona. Auch in sein Leben hat Gott Bedrängnisse geschickt. Aber das war der Grund, weil er ungehorsam war und weil er auf dem falschen Weg war. Da war nicht das Ziel, dass Jona ausharrt, sondern da war das Ziel, dass er zur Buße kommt. Also nicht jede Bedrängnis sollen wir ausharren, besonders wenn wir auf falschen Wegen sind und in Sünde leben. Dann soll die Bedrängnis dazu führen, dass wir zur Buße kommen. Aber manchmal gibt Gott auch in unser Leben Bedrängnisse. Das können Widerstände sein, das können geistliche Kämpfe sein, das kann Krankheit sein oder auch andere geistliche Dinge oder auch körperliche Nöte, wo er zu uns reden möchte und wo er uns auch prüfen möchte und uns stärken möchte, dass wir gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Deshalb sollen wir darin ausharren, weil er in dieser Zeit ganz besonders an uns arbeiten kann. Und bei mir ist oft so, wenn es mir gut geht, da liest man die Bibel, da freut man sich, aber wenn es einem schlecht geht, dann ist die Beziehung zu Gott doch noch ein Stück enger und intensiver, als wenn man alles irgendwo selber regeln kann. Wie reagieren wir in Bedrängnis? Es ist so, dass Bedrängnis unser Inneres zutage bringt. Erinnern wir uns an die Predigt von Daniel mit dem Schwamm und mit dem Wasser. Wenn Druck kommt auf den Schwamm, dann kommt das Wasser raus, weil eben das Wasser drin ist. Und erst der Druck macht dieses Wasser dann quasi sichtbar. Und so sind oft die Bedrängnisse auch, dass sie uns zeigen, wer wir wirklich sind. Und es ist gut, dass es rauskommt, weil dann kann Gott daran arbeiten. Er kann es uns klar machen und uns aufzeigen. Im Matthäus 13 ist das Gleichnis vom Sämann. Da führt Bedrängnis dazu, dass diejenigen, die nur oberflächlich glauben, die quasi nicht wirklich wiedergeboren sind, abfallen. Also manchmal kann auch Bedrängnis auch in Gemeindesituationen sein, dass Gott eine gewisse Läuterung vornimmt. Muss nicht immer sein. Aber, und da schließe ich mich mit ein, oft führt Bedrängnis dazu, dass wir Gott anklagen. Dass wir sagen, warum tust du das? Warum mir und nicht ihm, ihr, den anderen, den Ungläubigen? Aber das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir auf ihn schauen. Dass wir nach oben schauen. Und dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir uns über unsere Hoffnung freuen können. Bedrängnis führt uns näher zu Gott und das nennt die Bibel Heiligung. Deshalb bringt Gott manchmal in unser Leben Bedrängnis, um uns zu formen, uns zu verändern. Denn in dieser Zeit kann er am besten zu uns reden. Kommen wir noch zur letzten. Im Gebet haltet an oder seid beharrlich im Gebet. Was heißt beharrlich sein? Dranbleiben. Beharrlich im Gebet sein bedeutet, Gebet als eine Lebenshaltung zu haben, regelmäßige Gebetszeiten zu haben, ständig mit Gott in Kontakt zu sein. Vielleicht mal beim Einkaufen. Dankst du ihm für das, was er gibt, wenn du die vollen Regale siehst. Darfst du Gott danken. Und ich glaube, wenn wir in dieser Haltung leben, in einer Gebetshaltung, immer wieder vor Gott treten, ich glaube, dass es manche Versuchungen und Sünden auch nicht so einfach haben. Wir sollen beten im festen Vertrauen, dass Gott handeln kann. Oft schreiben wir einen genauen Weg vor, wie er zu gehen hat, aber Gott ist ganz anders und führt manchmal wirklich anders, als wir es uns vorstellen können und viel herrlicher, als wir es uns hier träumen, weil er über allem steht. Und Johannes 14, Vers 13 sagt uns, dass wir in Jesus Sinn beten sollen. Also so beten, wie der Herr Jesus es tun möchte. Im Namen Jesu beten bedeutet es. Da sagt Gott auch, dass er es dann tun wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 war Beharrlichkeit im Gebet ein Kennzeichen der ersten Christen. Sie haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie immer gebetet haben. Wäre schön, wenn das bei uns in unserem Leben auch so wäre. Ich denke manchmal, wenn ich dann am Friedhof liege, wenn Gott es schenkt oder führt, was wird auf meinem Grabstein stehen? Und heute würde ich wohl sagen, wahrscheinlich nicht, er war ein Beter. Ich kenne einige Geschwister, auch noch aus der Ulmer Gemeinde, die waren bekannt für ihr Gebet. Ich weiß, dass es auch in dieser Gemeinde solche Geschwister gibt, die für ihr Gebet bekannt sind. Die sind wichtig. Wenn wir das Gebet vernachlässigen, dann haben wir ein großes Problem. Dann verlassen wir die Kraftquelle. Auch wir haben als Gemeinde regelmäßige Gebetsstunden, donnerstags. Frank hat es angekündigt heute. Vielleicht wäre ein guter Vorsatz, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten an einem Gebetstreffen teilzunehmen. Muss nicht dann jeden Donnerstag sein. Ich weiß, es ist auch immer auch schwierig. 19 Uhr ist eine schwierige Uhrzeit. Aber vielleicht ist mal ein Vorsatz. Kannst ja mal drüber nachdenken, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, diesen Vers im Gebet haltet an, ein Stück näher zu kommen. Vielleicht kannst du dir auch persönliche Gebetszeiten einrichten. Vielleicht morgens, vielleicht abends, zwischendurch. Wo du weißt, ich habe jetzt 10, 15, 20, 30 Minuten, nehme ich mir persönlich jeden Tag, um mit meinem Partner, meiner Familie oder auch selber mit Gott zu reden. Dranbleiben. Denn sonst verliert sich das alles im Stress, den jeder von uns hat. Jakobus 5, Vers 16 liegt eine große Verheißung auf dem Gebet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ein paar Verse vorher schreibt der Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und er weist die Geschwister zurecht, und wenn ihr bittet, dann bittet ihr in einer üblen Art und Weise, um es in den eigenen Lüsten und so weiter zu vergeuden. Also ein sehr egoistisches Gebet. Solche Gebete wird Gott nicht erhören, weil es gegen seinen Willen ist. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, je mehr man betet für eine Sache, umso mehr geht sie in Erfüllung. Das kann manchmal sein, aber es ist nicht eine Garantie, die uns Gottes Wort gibt. Weil Gott vielleicht manchmal anders führt, als wir beten. Aber trotzdem sollen wir im Glauben beten und sollen dranbleiben. Und es kommt vor allen Dingen darauf an, wie unser Herz mit Gott redet. Bin ich bereit, dass sein Wille geschehe? Und dann sind wir beim Vater Unser. Auch im Vater Unser heißt es, dein Reich komme. Sollen wir dafür beten, regelmäßig. Dein Wille geschehe. Ich glaube, wenn wir so beten, dann sind wir, glaube ich, auf der richtigen Spur. Ich möchte zusammenfassen. In Hoffnung freut euch. Wir haben eine Hoffnung als Kinder Gottes, sie liegt in der Ewigkeit. Gott hat verheißen, dass er wiederkommt und uns zu sich nimmt. Wir haben einen Platz im Himmel, darüber dürfen wir uns freuen. In Bedrängnis hart aus. In Bedrängnis, die wir selber verschuldet haben durch unsere Sünde, heißt es Umkehr und Buße tun. In Bedrängnis, die Gott uns schickt, wenn wir vielleicht nicht gesündigt haben, wenn er uns formen möchte, sollen wir standhaft bleiben, sollen wir ausharren, weil wir wissen, dass er damit was vorhat. Und im Gebet, haltet an, bleibe dran, bete regelmäßig, danke ihm, bete ihn an, bring ihm deine Bitten und er wird erhören. Er hat es versprochen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde für das nächste Jahr, dass dieser Vers uns ein bisschen begleitet. Ich glaube, der passt auch schön in die aktuelle Zeit hinein, in der wir sind. Unsere Hoffnung wir haben gerade vielleicht Bedrängnis durch Corona, der eine mehr, der andere weniger. Ausharren. Gott bringt durch. Er hat es verheißen. Und dafür bin ich dankbar. Ich möchte ganz zum Schluss noch beten. Herr Jesus, möchten dir danken, dass du uns in deinem Wort aufforderst, nach vorne und nach oben zu schauen. Wir machen immer wieder den Fehler, dass wir eher zurückschauen und vor uns hin auf den Boden blicken und verzweifelt sind, wie du uns, Herr Jesus, weiterführen könntest. Jesus, du hast uns eine Hoffnung gegeben, die in der Ewigkeit verankert ist, die das alles Zeitliche und Irdische hier auf dieser Erde überdauern wird. Dafür sind wir dir unendlich dankbar. Danke, dass du uns durch Bedrängnisse, die du in unser Leben stellst, die uns begegnen, hindurchführen wirst. Du wirst uns in dieser Zeit verändern. Du wirst zu uns reden. Und schenke, Herr Jesus, dass wir ausharren. Du hast gesagt, dass du nicht mehr auflädst, als wir tragen können. Und dafür sind wir dir unendlich dankbar. Wir bitten dich, Herr, dass wir immer wieder die Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir anhalten im Gebet, worauf eine so große Verheißung liegt. Danke, Herr, dass du mit uns in dieses neue Jahr gehst. Du weißt, was vor uns liegt, vor jedem Einzelnen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns begegnest, dass du uns führst und dass du uns auch ans Ziel bringen wirst. Wir haben in dir den Allergrößten, den wir uns wünschen können. Und dafür möchten wir dich loben und preisen. Amen.